Sei dem Herrn. Wir sagen mit Petrus, wohin sollen wir gehen?
Ja.
Nur du hast Worte ewigen Lebens. Wir sind Gott sehr dankbar, dass wir diese Worte des ewigen Lebens in uns aufnehmen dürfen und dass wir auch die Auswirkung dieses Wortes an uns und in uns und durch uns immer wieder neu erleben dürfen. Das Wort kehrt nicht leer zurück.
Amen.
Da, wo es im Glauben aufgenommen wird, richtet es aus, wozu es gesandt wurde. Auch heute heißen wir alle herzlich willkommen in dem teuren Namen des Herrn. Ich habe gehört, dass weiterer Besuch gekommen ist. Wir freuen uns, dass Gott noch ruft, dass noch Gnadenzeit ist. Wie lange noch, weiß keiner. Aber diese Zeit, die Gott uns schenkt, die wollen wir auskaufen. Es ist eine teure Zeit, eine ernste Zeit, eine herrliche Zeit. Es ist der Tag, den Gott für uns gemacht hat.
Amen.
Es ist unsere Zeit, entsprechend dem Heilsratsschluss unseres Gottes. Wir haben in dem Einleitungswort mitgelesen, und zwar in Psalm 73, Vers 24, du leitest mich nach deinem Ratschluss. Es gibt Worte im prophetischen Wort, es gibt Worte im Neuen Testament, wo dieser Begriff Erwähnung findet. Ich möchte nur zwei lesen. Jesaja 46, Vers 10. Jesaja 46, Vers 10. Ich habe von Anfang an den Ausgang kundgetan und seit der Vorzeit das, was noch ungeschehen war. Ich gebiete, mein Ratschluss soll zustande kommen.
Amen.
Und alles, was mir beliebt, das führe ich aus.
Amen.
Im Neuen Testament die bekannte Stelle aus Apostelgeschichte 20, Vers 27. Apostelgeschichte 20, Vers 27. Denn ich habe es an mir nicht fehlen lassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen.
Amen.
Welch wunderbare Worte der Heiligen Schrift. Auch der Ausspruch, ich bleibe stets mit dir verbunden. Ehe wir es bleiben können, müssen wir es geworden sein.
Ja.
Die Verbindung mit Gott und der Menschheit geschah ja, als Gott Mensch wurde und in Christo war und uns mit sich selber versöhnte. Das war der Augenblick der Verbindung Gottes mit der Menschheit. Es gibt keinen anderen Tag, kein anderes Ereignis, keinen anderen Weg, keine andere Wahrheit, kein anderes Leben, als nur das, was uns von Gott in Christo geschenkt wurde. Du leitest mich nach deinem Ratschluss, nicht nach dem, was Kirchen oder Freikirchen, Gemeinden oder Gemeinschaften vortragen, sondern das, was Gott in seinem Wort beschlossen hat.
Amen.
Beim letzten Vortrag, am letzten Sonntag in Zürich, kam ein netter Herr zu mir und sagte, Bruder Frank, wenn doch alles im Worte Gottes geschrieben wurde durch Propheten und Aposteln, brauchten wir da noch in unseren Tagen einen Propheten, einen Gottesmann, wie das erwähnt wurde. Und meine Antwort war, wir brauchten ihn mehr denn je zuvor.
Amen.
Nicht um Neuoffenbarungen zu verkündigen, sondern das im Worte Verborgene zu offenbaren und dem Volke Gottes zu bringen. Wenn wir die falschen Propheten betrachten, die im Laufe der Jahrhunderte auftraten, sie haben ihre eigenen Lehren, ihre eigene Erkenntnis, sie haben ihr eigenes Programm präsentiert. Männer Gottes verkünden den Ratschluss des Höchsten und sie fügen dem abgeschlossenen Zeugnis der Heiligen Schrift nichts hinzu, sondern, wie ja bekannt ist der Begriff Prophet, Offenbarer des Willens Gottes. Gott redet durch Menschenmund. Und in unseren Tagen geschah es, wir schämen uns dessen nicht, im Gegenteil, wir sind Gott sehr dankbar dafür, dass er ein Sprachrohr hatte. Ich wiederhole mich gern und hebe hervor, nicht um Neuoffenbarungen zu bringen, sondern das heilige Wort, das Alte und das Neue Testament, alles. Von 1. Mose bis hin zur Offenbarung 22, neu auf den Leuchter zu stellen und das Wort von allen Deutungen abzusondern, damit eine Wortbraut herausgerufen und zubereitet werde auf den großen und herrlichen Tag der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Wenn ein Mensch zum Herrn kommt, dann endet sein eigener Weg daselbst. Wir haben es ja in dem Liede alle mitgesungen, sag, warum noch warten, o Seele? Steh auf und komm eilend herzu. Dein Heiland ruft dich schon so lange. Schenkt er dir Frieden, gern schenkt er dir Frieden und Ruhe. Auch das habe ich oft gesagt. Wer zum Herrn kommt, wird nicht gehen, wie er gekommen ist. Er wird die Kraft Gottes erleben und wird ein verwandelter Mensch sein. Wir können die Evangelien nachlesen. Wer blind zu ihm kam, ging sehend davon. Wer aussätzig zu ihm kam, ging rein davon. Wer taub, stumm, wie wer sie waren, wer Sünden beladen zu ihm kam, zu dem sprach er, deine Sünden sind dir vergeben. Und zu dem Kranken, sei geheilt, nimm dein Bett und gehe nach Hause. Wir wollen heute unserem Herrn begegnen und ihn darum wirklich von Herzen bitten, dass er seine Macht an uns erweise. Wie viele erwarten es, dass wir nicht nur eine Predigt hören, sondern Gott unter der Predigt erleben, dass die Wirkung des Wortes durch die Kraft des Heiligen Geistes an der bluterkauften Schar tatsächlich zu spüren wäre und dass wir alle bezeugen könnten, es war gut, hier zu sein, weil der Herr in unserer Mitte ist und aus Gnaden an uns allen gewirkt hat. Wir werden heute zwei Brüdern Gelegenheit geben, kurz etwas zu sagen. Wir haben ja den besonderen Besuch unserer beiden Brüder aus Breslau hier, die wir genau vor 2 Wochen kennenlernten. Und dann hatten wir auch Besuch aus der Ukraine, ein Bruder, der heute zurückfahren wird. Die Frage wird nur sein, ob wir beides Vormittag haben werden oder das eine Vormittag und das andere Nachmittag. Bleibt der Bruder aus der Ukraine auch heute Nachmittag noch hier? Bruder Schmidt, er bleibt auch heute Nachmittag noch hier. Schön. Wir möchten von Herzen besonders die Brüder immer wieder grüßen, die am Worte dienen, die Verantwortung mittragen in ihrem Lande und in den Gemeinden, wo Gott sie hingestellt hat. Unsere beiden Brüder aus Breslau wollen wir Gott besonders weihen. Ihr wisst, die Zeit ist sehr, sehr ernst. Die Ernte ist groß, der Arbeiter sind wenige. Auch das ist kein Geheimnis, dass ja alle Prediger an die Lehre ihrer eigenen Gemeinden gebunden sind. Die einen machen die sich Bekehrenden zu Methodisten, zu Baptisten, zu Zeugen Jehovas. Jeder macht ja auf seine Art die sich Bekehrenden so, wie sie sie haben wollen. Wir möchten, dass diese beiden Brüder aus Breslau ihre Zeit und ihre Talente nicht dazu nutzen, um wieder irgendeine Glaubensrichtung zu haben und Leute darauf auszurichten, sondern wenn sie schon von Gott gebraucht werden sollen, dann richtig. Ohne sich auf diese oder jene Gemeinde lehrmäßig festzulegen, sondern dass sie wirklich den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen, wie es sich gehört. Und ich habe es ihnen ans Herz gelegt, ja nicht daran zu denken, Gemeinden zu gründen, sondern allen bestehenden Gemeinden, wo immer sich Türen öffnen werden, das Wort unseres Gottes zu verkündigen. Es gibt schon genügend Gemeinden. Was wir jetzt sehen möchten, ist, dass der Herr seine Gemeinde baut. Und seine Gemeinde ist keine von Menschen ins Leben gerufene Organisation. Seine Gemeinde ist der lebendige Organismus des Leibes Jesu Christi, wie er uns in vielen Stellen, besonders in 1. Korinther im 12. Kapitel beschrieben wird. Es ist ein Leib, besteht aber aus vielen Gliedern und wir werden alle durch einen Geist zu einem Leibe getauft. Und Christus ist und bleibt das Haupt der Gemeinde. Ihm haben wir uns unterzuordnen, ihm haben wir Gehorsam zu leisten. Möge sein Wort in Wahrheit unseres Fußes Leuchte sein und möge Gott uns vor jeder Selbsttäuschung bewahren, uns Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit schenken, uns immer wieder neu zu überprüfen, ob wir mit ihm und seinem Worte übereinstimmen, ob seine Gnade mächtig geworden ist in unserem Leben, ob wir mit Paulus aus Gnaden ausrufen können, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt noch lebe, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes. Wenn uns das als Söhne und Töchter Gottes geschenkt wird, dann ist uns in Wahrheit geholfen. Auch heute wollen wir aus seiner Fülle schöpfen, Gnade um Gnade. Wir wollen innerlich mit der Predigt mitgehen, uns durch den Geist in die Wahrheit leiten lassen und so Gott neu erleben. Wie vorhin schon gesagt, wir heißen alle willkommen und gemeinsam befinden wir uns am Tisch des Herrn, den er uns reichlich gedeckt hat und auch reichlich decken wird. Ich möchte, und das ist mir wirklich ein Hauptanliegen geworden, für diese beiden jungen Brüder, die sich so viel Mühe gegeben haben, um katholische Priester zu werden, studiert und studiert haben, gesucht und gesucht haben, und plötzlich kam Licht von oben in ihr Leben hinein. Ich möchte, dass wir es uns alle zu einem Herzensanliegen werden lassen, dass unsere Gebete für Sie speziell, für diese beiden, zum Throne Gottes emporsteigen. Dass Sie nicht nur Fronten wechseln, nicht nur von hier nach dort hinübergehen, sondern dass der gesamte alte Sauerteig aus Ihnen herausgenommen werde und dass Sie ein neuer Teig, wie Paulus es an die Gemeinde zu Korinth schreibt, ein Süßteig der Lauterkeit und der Wahrheit werden können, so dass auch Sie bezeugen könnten, das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Ich möchte Sie bitten, dass Sie jetzt nach vorne kommen. Der eine Bruder hat ja lang genug in Österreich studiert und ist der deutschen Sprache sehr, sehr gut mächtig. Vielleicht wird er ein paar Worte an uns richten. Ich möchte es jetzt noch einmal sagen, diese beiden jungen Männer werden wir heute Gott weihen. Habt ihr das begriffen? Wir werden sie Gott weihen.
Wir geben die Ehre nur Jesus und verkünden seine Lieb, und verkünden seine Lieb. Wir geben die Ehre nur Jesus und verkünden seine herrliche Lieb.
Und du bist würdig.
Du bist würdig. Du bist würdig. Du bist würdig, o Herr, hinzunehmen Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung.
Ihr mögt euch setzen. Die Zeit verstreicht sehr schnell. Es haben sich einige zur Taufe gemeldet. Auch darüber werden wir zum Schluss dieser Andacht etwas sagen müssen. Es gehört dazu, dass die Dinge, wie sie in der Heiligen Schrift gelehrt wurden, auch heute gelehrt werden und erlebt werden wie damals. Ich möchte der Wortbetrachtung wieder einige Bibelstellen zugrunde legen und die Betonung auf das ewig bleibende Wort Gottes legen, wie wir es seit jeher tun. Uns allen ist ja bekannt, was Jakobus im ersten Brief geschrieben hat, Jakobus Kapitel 1, Vers 18, Jakobus 1, Vers 18, aus freiem Liebeswillen hat er uns durch das Wort der Wahrheit ins Dasein gerufen, andere Übersetzung, neu oder wiedergeboren, damit wir gewissermaßen die Erstlingsfrucht unter seinen Geschöpfen wären. Hier geht es um die göttliche Tatsache, dass eine Wiedergeburt nur aus dem göttlichen Samen des Wortes durch Zeugung des Geistes geschehen kann. Aus Matthäus 28 möchte ich den letzten Vers lesen. Matthäus 28, Vers 20. Und lehret sie, alles halten, was ich euch geboten habe, und wisset wohl, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Wir haben den Auftrag Gottes übernommen und so verstanden, dass wir alles zu lehren haben, was er gelehrt, was er befohlen hat. Und lehret sie alles halten, nicht nur in alle Welt zu gehen, das Evangelium zu verkündigen und alle Völker zu Jüngern Jesu zu machen, sondern dann auch zu lehren, alles zu halten, was der Herr befohlen hat. Dieser göttliche Auftrag, diese göttliche Sendung ist noch heute dieselbe, wie sie damals am Anfang war. Wir sind in die Sache Gottes hineingestellt worden. Christus, unser Herr, hat's begonnen, wie er geschrieben steht, in Hebräer 2, dass durch ihn der Anfang gemacht wurde und wir sind die Fortsetzung. Er das Haupt, wir die Glieder. Wir sind die Fortsetzung. Ich möchte das Wort aus Hebräer 2 lesen. Hebräer 2, Vers 3 und 4. Wie sollten wir da entrinnen, wenn wir ein so hohes Heil unbeachtet lassen? Dieses hat ja seinen Anfang von der Verkündigung durch den Herrn genommen und ist uns dann von den Ohrenzeugen zuverlässig bestätigt worden. Nur die Bemerkung ganz nebenbei, ihr merkt, der Schreiber der Hebräerbriefe war also kein Augenzeuge. Er berichtet, es ist uns von den Ohrenzeugen zuverlässig bestätigt worden. In Vers 4 steht, wobei auch Gott noch Zeugnis dafür abgelegt hat durch Zeichen und Wunder, durch mannigfache Krafttaten und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Ermessen. Es hat den Anfang genommen mit Jesus Christus, unserem Herrn, und die Fortsetzung wird nun in Kürze ihre Vollendung finden. Die Sendung Gottes ist der Originalauftrag, der unveränderlich bis ans Ende ausgeführt werden muss. In Johannes 20, Vers 21 steht, Johannes 20, Vers 21, dann sagte er nochmals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dieselbe Sendung, der gleiche Auftrag, die eine Gemeinde, um die es dem Herrn geht, die er durch sein teures und heiliges Blut am Kreuz auf Golgatha erkauft hat. In Johannes 15, Vers 26 wollen wir weiterlesen. Johannes 15, Vers 26. Wenn aber der Tröster oder Anwalt kommt, den ich euch vom Vater her senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis über mich ablegen. Wir haben vom Wort der Wahrheit gelesen, hier lesen wir vom Geist der Wahrheit. Aus Gott, der die Wahrheit ist, kann nur Wahrheit hervorgehen. Ob Wort, ob Geist, ob Leben, alles, was aus Gott kommt, ist die absolute Wahrheit. Und hier lesen wir von dem Heiligen Geist, der kommen würde über alle, die gläubig werden, das ist der Geist der Wahrheit ist. Und wir lesen weiter im Johannesevangelium im 16. Kapitel, Vers 13, Johannes 16, Vers 13, wenn aber jener gekommen ist, der Geist der Wahrheit, der wird euch in die ganze Wahrheit einführen.
Amen.
Auch das dürfen wir aus Gnaden erleben. Es ist eine Sache zu sagen, den Heiligen Geist empfangen zu haben, gesalbt worden zu sein, und eine ganz andere, vom Heiligen Geist direkt geleitet und in alle Wahrheit eingeführt zu werden. Und ich sage euch auch, warum diese Bemerkung notwendig ist. Wir leben in einer Zeit, in der das Wirken des Geistes durch alle bestehenden Kirchen und Freikirchen geht und weht. Der Unterschied ist lediglich der, dass Katholiken Katholiken bleiben, Protestanten Protestanten bleiben und alle auf dem Standpunkt zurückbleiben, wo sie vorher waren. Ich habe das hier erwähnt. Ich habe einmal in der englischen Ausgabe The Voice of the Full Gospel Businessman das Zeugnis einer römisch-katholischen Nonne gelesen, und sie war stolz darauf, berichten zu können, seitdem sie geistgetauft wurde, kann sie Maria erst recht verherrlichen. Vorher hat es ihr Mühe bereitet, aber nach der Geistestaufe hat das nun besonders gut geklappt. Und das ist eben eine Sache, die wir nicht bejahen können. Der Heilige Geist löst vom Irrtum und führt in alle Wahrheit, und die Wahrheit ist Gottes heiliges Wort. Und daher auch diese Betonung, die ja manchen vielleicht als übertrieben vorkommt, dass wir immer wieder auf das Wort weisen, aber das tun wir nicht nur so, weil wir es möchten, sondern weil der Herr die Warnung gegeben hat, was die letzten Tage betrifft. Er sagte, es werden viele falsche Propheten und falsche Christusse auftreten in den letzten Tagen. Das Wort Christus bedeutet Gesalbter. Also werden viele Gesalbte sein, aber sie werden falsch sein. Und deshalb ist nicht die Salbung das Letztausschlaggebende, sondern das Leben in dem Menschen. Wenn nun Gott neues Leben in einen Menschen hineinlegen konnte durch die Wiedergeburt aus dem göttlichen Samen heraus und der Heilige Geist dann als Kraft Gottes, als lebendig machende Kraft über den Menschen kommt, dann blüht das neue göttliche Leben auf. Wenn aber in dem betreffenden Menschen noch keine Geburt aus Gott in der Seele stattgefunden hat, was soll da aufgehen, was soll wachsen und zur Reife kommen? Also, das Wort war im Anfang und das Wort ist am Ende, und der Geist Gottes wird immer mit dem Worte Gottes übereinstimmen.
Amen.
Das glauben wir alle. Es geht also darum, dass wir vom Geiste Gottes geleitet in alle Wahrheit geführt werden, von dieser göttlichen Wahrheit durchdrungen, ein Teil dieser Wahrheit werden und dann, wie in Römer 8 angekündigt wird, dass wir dann als Söhne und Töchter Gottes offenbar werden und den Augenblick miterleben, auf den die ganze Schöpfung wartet, und seufzt, bis der Augenblick kommt, da die Söhne Gottes voll offenbar werden in der Kraft Gottes und ihre Vollendung im Namen des Herrn erleben. Wenn wir an dieser Stätte ab und zu über das Thema der Gottheit, über das Thema der Taufe, über die biblischen Wahrheiten und Lehren sprechen, dann wirklich nur deshalb, um dem letzten Vers aus Matthäus 28 Genüge zu tun, und lehret sie alles halten, was ich euch geboten oder befohlen habe. Es gehört dazu, und ihr werdet merken, dass wir hier auf keinen Steckenpferden reiten. Es gibt Versammlungen, und ich tadle nicht, aber ich bin ja nun doch in der halben Welt gewesen. Es gibt Versammlungen und es gibt Prediger, die haben Steckenpferde als Lehren, und darauf reiten sie herum, bis sie selber nicht mehr richtig bequem sitzen können. Das will Gott nicht. Gott will, dass wir den ganzen Ratschluss verkündigen, alles zur rechten Zeit. Wenn eine Taufe bevorsteht, dann muss das Thema der Taufe ja kurz behandelt werden. Und die beiden Themen, Gottheit und Taufe, passen sehr gut zusammen, um Matthäus 28, Vers 19, ja richtig zu verstehen und dann die Anwendung in der Apostelgeschichte und den Briefen nachvollziehen zu können. Was das Thema der Gottheit betrifft, so möchte ich in aller Kürze einige Bibelstellen vorlesen, nur aus einem Grunde, damit besseres Verständnis von Gott kommen kann und wir nicht mehr länger Rätsel raten müssen, wer ist es denn nun wirklich, sondern dass wir es von dem Selbstzeugnis unseres Herrn und von dem Zeugnis der Heiligen Schrift sehen und dann auch dieses Zeugnis Jesu zu unserem eigenen Zeugnis machen können. Im Johannesevangelium, dem 14. Kapitel, möchte ich von Vers 7 lesen. Johannes 14, von Vers 7. Wenn ihr mich erkannt hättet, würdet ihr auch meinen Vater kennen. Haben wir gut zugehört?
Amen.
Wenn ihr mich erkannt hättet, würdet ihr auch meinen Vater kennen. Von jetzt an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen.
Ja.
Und habt ihn gesehen. Ja, haben Sie ihn neben ihm gesehen? Wo haben Sie ihn? Wie haben Sie ihn gesehen? Wenn ihr mich erkannt hättet, würdet ihr auch meinen Vater kennen? Von jetzt an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Halleluja.
Amen.
Preis sei Gott. Philippus sagte zu ihm: Herr, zeige uns den Vater. Das genügt uns. Gerade hat der Herr gesagt, und ihr habt ihn gesehen. Und er fragt: Zeige ihn uns.
Ja.
Und der Herr selber sagt, ihr habt ihn gesehen.
Ja.
Und er fragt, zeige ihn uns. Wir lesen weiter. Vers 9. Da sagte Jesus zu ihm: So lange Zeit schon bin ich mit euch zusammen, und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen.
Ja.
Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Merkt ihr? Nicht daneben, nicht darüber. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Vers 10. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, spreche ich nicht von mir selbst aus. Nein, der Vater, der dauernd in mir ist, der tut seine Werke. Glaubet mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wo nicht, so glaubt doch um der Werke selbst willen. Welch ein klares Zeugnis unseres Herrn. Ich bin Gott so dankbar für sein teures und heiliges Wort. Kein Mensch, kein Professor, kein Bibellehrer, niemand hat das Recht, das, was der Herr selber gesagt und gelehrt hat, außer Kraft zu setzen und eigene Gedanken darüber zu äußern. Menschen können sich täuschen. Gott hat uns die reine Wahrheit gesagt. Und der Vater hat sich uns im Sohne geoffenbart. Gelobt und gepriesen sei sein wunderbarer und heiliger Name, der uns allen teuer und wert geworden ist. Im Johannesevangelium, dem 10. Kapitel, begegnen wir einer ganz eigenartigen Sache, die dort geschehen ist, die sich zugetragen hat. Wir lesen aus Johannes Kapitel 10 von Vers 33. Johannes 10 von Vers 33. Die Juden antworteten ihm: Nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung. Stell dich mal vor, die Juden waren so fromm, die wollten unseren Herrn wegen Gotteslästerung steinigen. Und jetzt kommt gleich die Begründung, worin sie diese Gotteslästerung gesehen haben. Wir lesen noch einmal. Vers 33. Die Juden antworteten ihm: Nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung. Und zwar, weil du, der du doch ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Das soll nun die Gotteslästerung gewesen sein. Du, der du ein Mensch bist, der du in diese Welt hineingeboren wurdest, wie all die anderen Menschen, du machst dich selber zu Gott, indem du behauptest, Sohn Gottes zu sein. So viel wussten diese Juden, dass der Sohn zugleich die Offenbarung des Vaters sein muss und sein wird, gemäß Jesaja 9, Vers 5 und 6. Ein Kind wird uns geschenkt, ein Sohn geboren, auf dessen Schulter die Herrschaft ruhen wird, und sein Name lautet: Wunderbar, Rat, Kraft, Ewig, Vater, Friedefürst. Amen. Die wussten, der Sohn, der geboren werden würde, müsste Gott selbst geoffenbart in Menschengestalt sein. Das Wort würde Fleisch werden. Wir lesen also noch einmal und dann vielleicht direkt weiter von Vers 34. Jesus antwortete ihnen: Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Wenn die Schrift schon jene, an die das Wort Gottes ergangen ist, Götter genannt hat, und die Schrift kann doch nicht gebrochen werden oder diese Übersetzung ihre Gültigkeit nicht verlieren, wie könnt ihr dem da, welchem der Vater die Weihe erteilt und den er in die Welt gesandt hat, Gotteslästerung vorwerfen, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn? Wenn wir so diesen Ausführungen folgen, dann sehen wir, dass das Thema der Gottheit seit jeher schwierig war. Und es gibt keinen Menschen auf Erden, es bildet sich auch keiner ein, dass er Gott fassen oder verstehen kann. Nur soweit es uns hier auf Erden zugedacht ist, wird uns dieses große Geheimnis durch den Heiligen Geist geoffenbart. Amen. Paulus hat es in 1. Timotheus 3 sehr kurz, aber treffend geschrieben oder schreiben lassen. 1. Timotheus 3, Vers 16. Und etwas unbestreitbar Großes ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart im Fleisch, als gerecht erwiesen im Geist, erschienen den Sendboten, verkündigt unter den Völkern, gläubig angenommen in der Welt, emporgehoben in die Herrlichkeit. Und wir könnten, wie Johannes damals fragen ließ, bist du es, der da kommen sollte, oder sollen wir auf einen anderen warten? Wir warten auf keinen anderen. Wir warten auf denselben, der gekommen ist und wiederkommen wird mit großer Kraft und Herrlichkeit. Auf den, der da ist, der da war und der da kommt, der Allmächtige. So sagt es uns die Heilige Schrift. Jetzt kurz im Anschluss an gestern Abend ein paar Bezeichnungen aus dem Alten Testament, die wir im Neuen immer wieder finden. Jesaja 43, Vers 1. Und bitte denkt immer daran, wo wir im Alten Testament das Wort Herr lesen, steht ja im Urtext das Wort Jahwe. Die Franzosen haben es besser übersetzt. Sie schreiben hier immer der Ewige anstatt Herr in diesem Fall. Nun, wenn Herr steht, dann ist es der Herr, der Himmel und Erde geschaffen hat. Dann ist es Jahwe selber. Und wenn Gott steht, dann steht im Grundtext das Wort Elohim. Aber lehrmäßig wollen wir jetzt auf diese Sache nicht weiter eingehen, lediglich um Begriffe hervorzuheben. Jesaja 43, Vers 1. Jetzt aber spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann hat er sein Leben für uns dahingegeben. Aber nicht als Jahwe in der Geistleiblichkeit, sondern als Jesus. Und auch da haben wir die Abwandlung des Wortes. Jeder kann es nachlesen. Da gehört Yahshua hin, das weiß jeder. Wir haben heute die griechische Form Jesus in fast allen Sprachen. Aber ich habe die hebräische Übersetzung auch bei mir im Büro. Überall steht entweder Jahwe im Alten Testament oder Yahshua im Neuen Testament. Der Name Jahwe geht in dem Namen Yahshua auf und bedeutet der Herr Retter. Jahwe Retter. Yahshua. Also Jahwe Retter. Also musste dieser Herr, der Jahwe des Alten Testaments, der Yahshua des Neuen Testaments sein. Und deshalb hat Paulus auch an die Korinther geschrieben, niemand kann sagen, dass Jesus Christus der Herr ist, als nur durch den Heiligen Geist. Amen. Und der Heilige Geist ist derselbe Geist Gottes im Alten und im Neuen Testament. Jesaja 43, Vers 15. Jesaja 43, Vers 15. Hier lesen wir folgenden Text. Ich, der Herr, bin euer Heiliger. Ich, der Schöpfer, Israel, euer König. Hier ist er nicht nur Erlöser, hier ist er Schöpfer, hier ist er König, hier ist er der Heilige Israels, der König. Wir haben gestern gelesen, wir sind gekommen, um den neugeborenen König zu begrüßen, ihm zu huldigen. Hier wird uns von diesem König berichtet. Jesaja 44, Jesaja 44, Vers 6 bis 8. So hat der Herr gesprochen, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Heerscharen. Ich bin der Erste und ich der Letzte. Und außer mir gibt es keinen Gott. Welch ein urgewaltiges Zeugnis. Welch eine Wucht geht aus diesen Worten hervor. Und Gott sei Dank, es sind seine Worte. Und seine Worte sind wahr. Hier ist er König. Hier ist er Erlöser. Herr der Heerscharen. Der Erste und der Letzte. Wer denkt jetzt nicht an Offenbarung 1? Natürlich alle. Ich bin der Erste und der Letzte. Siehe, ich war tot und lebe in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Er ist derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Vielleicht lesen wir schon gleich weiter in Jesaja 44 von Vers 24. So hat der Herr gesprochen, dein Erlöser, der dich von deiner Geburt angebildet hat. Ich bin der Herr, der alles wirkt, der ich den Himmel ausgespannt habe, ich allein die Erde ausgebreitet. Wer war bei mir, der die Wunderzeichen der Schwätzer vereitelt und die Wahrsager als Narren hinstellt, der die Weisen beschämt abziehen lässt und ihr Wissen als Torheit erweist, der das Wort seiner Knechte verwirklicht und den von seinen Boten verkündigten Ratschluss vollführt. Das ist der Herr unser Gott. Als er im Fleische war, ist ja das, was Gott gewesen ist, eingehüllt in einen menschlichen Leib, verborgen gewesen. Äußerlich Mensch, innerlich Gott. Wie wir es oft genug gesagt haben, beides war notwendig, damit die Erlösung der Menschheit geschehen konnte. Er musste Gott sein, um uns in den göttlichen Stand versetzen zu können. Wie oft sollen wir das hier noch hervorheben? Und alle diejenigen, die meinen, es gehe dabei nur um eine Lehre, die werden leer ausgehen. Einmal sei es mit H und einmal mit zwei E geschrieben. Ich wiederhole das. Wer meint, es gehe bei dem Thema der Gottheit nur um eine Lehre, dass man sage, die einen glauben an die Trinität und die anderen an die Zweität oder an die Einheit. Wenn das Sinn und Zweck gewesen wäre, dass wir uns über eine Lehre streiten, das glaube ich nicht. Es geht um die Gottesoffenbarung in Christo, dem Sohne, um uns zu Söhnen und Töchtern Gottes zu machen. Nie hätten wir in den göttlichen Stand zurückgebracht werden können, wenn nicht er selber Gott gewesen wäre und Mensch geworden und hier den Preis für unsere Schuld und Sünde bezahlt und uns aus Gnaden das ewige Leben geschenkt hat. Das Wort aus dem Propheten Sacharja, Vers 14, möchte ich noch lesen, um hier im Anschluss an Jesaja 44, Vers 6, dass der Herr auch König ist. Da steht geschrieben, dass er König sein wird über die ganze Welt. Sacharja, Kapitel 14, sicher auch ein uns allen bekanntes Wort, Vers 9. Der Herr wird dann König sein über die ganze Erde. An jenem Tage wird der Herr der Alleinige sein und sein Name der Einzige.
Amen.
Im Alten Testament ist es Jahwe, der König sein wird. Und ich lese euch jetzt aus Offenbarung, dem 11. Kapitel, Offenbarung, Kapitel 11, Vers 17, da wird uns Folgendes gesagt oder ausgerufen. Offenbarung 11, Vers 17. Wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott, der da ist und der da war, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast.
Amen.
Wir wissen vom Neuen Testament, dass wir mit Christus regieren werden. Wenn ihr es wollt, lese ich es euch noch vor aus Offenbarung, Kapitel, Offenbarung, Kapitel 20. Hier müsste stehen, dass wir mit ihm herrschen und regieren werden. Offenbarung, Kapitel 20, Vers, ja, letzten Teil von Vers 4. Sie werden wieder lebendig und herrschten als Könige zusammen mit Christus 1000 Jahre lang. Letzter Teil, Offenbarung 20, Vers 4. Also, wenn der Herr uns im Neuen Testament sagt, wenn ihr mich erkannt hättet, dann würdet ihr auch meinen Vater kennen, dann haben wir das aus Gnaden durch Offenbarung geschenkt bekommen, zu wissen, dass unser Herr wirklich Immanuel war und ist, nämlich Gott mit uns. Es gibt auch das Wort im Lukas-Evangelium im 10. Kapitel, das ebenfalls bis zum heutigen Tage noch Realität ist und auch bleiben wird für immer. Lukas Kapitel 10, Vers 21 bis 22. In eben dieser Stunde jubelte Jesus durch den Heiligen Geist mit den Worten: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Klugen verborgen und des Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, so ist es dir wohlgefällig gewesen. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt, wer der Sohn ist, als nur der Vater, und wer der Vater ist, als nur der Sohn. Und wem der Sohn ihn offenbaren will.
Amen.
Also, es ist und bleibt Offenbarung. Eins sei mir noch gestattet zu sagen, die Formulierung, dass Jesus der alleinige Gott ist, findet sich kein einziges Mal in der Bibel. Es gibt nur die göttliche Tatsache, dass es einen einzigen Gott gibt, der sich uns in Jesus Christus, unserem Herrn, geoffenbart hat.
Amen.
Ich möchte es einfach klarstellen, denn die Jesus-Allein-Lehre ist genauso falsch wie die Trinitätslehre ist. Ich weiß, das wird in falsche Ohren kommen, aber ich trage dafür nicht die Verantwortung, was Menschen missverstehen, sondern nur dafür, dass eine klare Belehrung über Gott aus dem Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift ergibt. Ich lese euch dazu nur ein paar Adressierungen der Briefe des Apostels Paulus an die Gemeinden. 1. Korinther, 1. Kapitel, 1. Vers. Ich, Paulus, der ich zum Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes berufen bin, und der Bruder Sosthenes, senden unseren Gruß der Gemeinde Gottes in Korinth, die in Christus Jesus Geheiligten, den in Christus Jesus Geheiligten, berufenen Heiligen, samt allen denen, welche den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jeglichem Ort, bei ihnen wie bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.
Amen.
Könnt ihr alle Amen dazu sagen?
Amen.
Hundertprozentig. So gehört sich das. So war die Belehrung. Und wie gesagt, wir haben darüber geschrieben. Da gibt es direkt hier im Römerbrief, im letzten Kapitel, Römer Kapitel 16, eine ganz wunderbare Zusammenfassung, das Ende und der Anfang der Briefe des Apostels Paulus sind ja in ganz besonderer Weise wichtig und er hebt einiges darin hervor. Römer Kapitel 16 von Vers 25, ihm aber, der die Kraft hat, euch festzumachen nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen, jetzt aber bekannt gegeben und durch prophetische Schriften im Auftrage des ewigen Gottes bei allen Heidenvölkern verkündigt worden ist, um glaubensgehorsam zu wirken, ihm, dem allein weisen Gott, sei durch Jesus Christus die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Schaut, es ist einfach so, wenn geschrieben steht, dass Gott Christus von den Toten auferweckt hat, dann müssen wir genauso Amen sagen können, wie wir dazu Amen sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und ich bete wirklich alle darum, das Wort Gottes in jedem Punkt, in jeder Belehrung zu respektieren. Und wenn der Herr als Menschensohn spricht und sagt, der Vater ist größer als ich, dann sagen wir alle Amen dazu.
Amen.
Denn wir wissen, aus welch einer Position heraus er spricht. Und wenn er sagt, die Zeit und Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht und auch der Sohn nicht. Habt ihr das gelesen? Dann sagen wir Amen dazu. Ich höre nicht alle Amen sagen. Das Amen muss von allen kommen. Grundsätzlich von allen. Was haben wir gesagt? An dieser Stätte wird nicht gepredigt, was Leute hören möchten. Hier muss die ganze Wahrheit verkündigt werden. Jesus Christus ist gezeugt, ist geboren, in Windeln gewickelt, in eine Krippe gelegt, am achten Tage beschnitten, unter das Gesetz getan. Mit 12 Jahren war er im Tempel. Gott hatte nie 12 Jahre. Gott ist nie gezeugt, nie geboren. Gott ist der ewige Geist von Ewigkeit her. Hier hat ein neuer Anfang stattgefunden, der Anfang Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn, als dem Sohne, um viele Söhne und Töchter aus dem Geist und dem Wort hervorzurufen. Ich meine, das dürfte klar sein. Wir haben es an dieser Stätte schon wiederholt verkündigt und hoffen darauf, dass Gott Gnade schenkt, dass alle es verstehen. Bis hin zu dem Wort aus 1. Korinther 15, auch sehr bekannt und von manchen auch sehr gern umgangen, weil es nicht in ihre Lehrmeinung hineinpasst. Ich fühle mich wohl in dem Herrn, nicht gebunden zu sein an irgendeine Lehrauffassung, sondern frei das Wort verkündigen zu dürfen. Und zwar in den Schranken des Wortes Gottes. Nach diesem Text dürft ihr dann alle wirklich ganz kräftig Amen sagen. 1. Korinther 15 von Vers 23. Ein jeder aber in seiner besonderen Abteilung als Erstling Christus. Hierauf die, welche Christum angehören, bei seiner Ankunft. Danach das Ende, wenn er Gott dem Vater das Reich übergibt, sobald er jede Herrschaft und jede Gewalt und Macht vernichtet hat. Denn er muss als König herrschen, bis er ihm, lest ihr noch alle mit, bis er ihm alle Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er ihm unter die Füße gelegt. Wenn er dann aber ausrufen oder aussprechen wird, alles ist unterworfen, so ist doch selbstverständlich der ausgenommen, der ihm alles unterworfen hat. Sobald ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allen sei. Amen. Amen. Wir sagen auch zu dem, was unser Herr direkt nach seiner Auferstehung sagte, Amen, nämlich, ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Amen. Das beweist mir, was? Dass wir genauso aus Gott geboren und gezeugt wurden, wie er durch den Geist gezeugt wurde. Und es gibt nur einen himmlischen Vater und er lehrt uns beten. Unser Vater, nicht nur mein Vater, auf ihn bezogen. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und jetzt kommen wir auf die Namen. Vater ist eine Bezeichnung für einen Mann, der Söhne oder Töchter hat. Wer keine Söhne und keine Töchter hat, kann kein Vater sein. So er den Mann ist, mag er sein, er kann Lehrer sein, er kann Professor sein, aber er ist nur Vater, wenn er Söhne und Töchter hat. Und sie haben das Recht, ihn mit Vater anzusprechen und nur sie und sonst keiner. Nicht alle können kommen und Vater sagen, sondern nur diejenigen, die wirklich aus Gott geboren, ja Kinder Gottes geworden sind und mit Recht ihren Vater im Himmel auch so bezeichnen. Aber hier geht es jetzt nicht um die Bezeichnung Vater, denn er ist ja Vater über alles, was Kinder heißt. Amen. Und er sagt schon im Alten Testament mit Bezug auf den Sohn, ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Ihr kennt die Schriftstelle im Alten Testament. Ich lese sie euch im Neuen Testament, damit ihr wisst, dass es auch so geschrieben steht. Hebräer Kapitel 1, Hebräer Kapitel 1, hier lesen wir von Vers 4. Hebräer 1 von Vers 4. Und er ist dadurch umso viel größer geworden als die Engel, wie der Name, den er als Erbteil erhalten hat, den ihrigen überragt. Mein Vater trug den Namen Frank. Mein Ur-Ur-Urgroßvater auch. Wir tragen den Namen unseres Vaters. Hier wird gesagt, dass sein Name, den der Engel überragt, weil er ihn als Erbteil erhalten hat. Der Name des Vaters und des Sohnes kann nur der eine Name sein, in dem unser Heil liegt. Und es ist kein anderer Name, den Menschen unter dem Himmel gegeben, als der Name Jesus, in dem wir selig werden können. Hebräer 1, Vers 5. Denn zu welchem von Engeln hätte Gott jemals gesagt, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Und ein andermal, ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Merkt ihr? Und dann vielleicht noch diesen Teil von Vers 6. Weiter sagt er von der Zeit, in welcher er den Erstgeborenen wiederum in die Menschenwelt einführen wird. Alle Engel Gottes sollen vor ihm huldigend sich neigen. Und es geht ja immer weiter und immer weiter. Ich hoffe nur, dass wir auch in diesem Punkt ein bisschen treuer sind. Ich habe gestern Abend ja gefragt, wie viele nun die Broschüren lesen. Und ich hörte heute die beklagenswerte Nachricht, dass ich gar keine Zeit gelassen habe, dass alle ihre Hände heben konnten. Das hat mich also sehr getröstet. Und so gehen wir davon aus, dass alle nicht nur hören, sondern auch lesen. Aber liest ruhig in dem Buch Das traditionelle Christentum. Da haben wir doch einiges ausgeführt. Und wir tun wohl, wenn wir darin nachlesen, um dann die benötigten Bibelstellen sofort zur Hand zu haben und sich selbst im Worte und vom Worte davon überzeugen zu lassen. Jetzt kurz zum Thema der Taufe. Der Name ist bereits angeschnitten worden. Jesus sagte, geht hin in alle Welt, macht Jüngern unter allen Völkern, lehret sie und taufet sie auf den Namen Einzahl. Und da muss nun für die drei Gottesoffenbarungen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ein einziger Name sein. Du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Also wurde er Jesus genannt, eben welches bedeutet Immanuel und Gott mit uns. Der Name war Jesus, aber er selbst war Immanuel, Gott mit uns. Haben wir es begriffen? Amen. Sehen wir es klar, wie unser Herr fragte und dann sagte, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Heute geht es uns um zwei Aspekte, was die Taufe betrifft. Einerseits, dass sie biblisch vollzogen wird, andererseits, dass sie an Menschen vollzogen wird, die sich bewusst in die Nachfolge des Herrn gestellt haben, die vom breiten auf den schmalen Weg gekommen sind, die, um mit dem Wort des Herrn aus Matthäus 7 zu sprechen, breit ist die Pforte und so weiter, die zum Verderben führt. Auch das Wort möchte ich lesen, damit wir den Herrn sprechen lassen. Matthäus Kapitel 7, von Vers 13. Geht durch die enge Pforte ein, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der ins Verderben führt, und es sind ihrer viele, die auf ihm hineingehen. Eng ist dagegen die Pforte und schmal der Weg, der ins Leben führt, und nur wenige sind es, die ihn finden. Wir sind bereit zu taufen, aber wir sind nur bereit, Menschen zu taufen, die Gott erlebt haben, die wirklich die schmale Pforte gefunden, und Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also, er ist die Tür, durch die wir einzugehen haben. Wer anderswo hineinsteigen möchte, so lesen wir es in Johannes 10, ist ein Dieb und ein Mörder, und der Teufel ist ein solcher von Anfang an. Also, Menschen müssen Gott erlebt haben. Sie müssen erlebt haben, dass sie Sündenerkenntnis bekommen, dass der Geist Gottes unter der Verkündigung des Evangeliums über sie kommt, dass sie sich als von Gott getrennt, ohne Gott und ohne Hoffnung in dieser Welt erkennen, als wirklich verloren für immer. Und dann den Herrn um Rettung und um Vergebung anrufen und einfach schreien, Herr, erbarme dich meiner und sei mir Sünder gnädig. Hier geht es nicht um den Wechsel einer Religion. Nicht nur darum, dass nicht in drei Titeln, sondern in dem einen Namen getauft wird. Hier geht es darum, dass diejenigen, die sich im Namen des Herrn taufen lassen möchten, bereit sind, den schmalen Weg mit ihm zu gehen und den breiten Weg hinter sich zurückgelassen haben, mit allem, was zu dieser Welt und den Vergnügungen und so weiter gehört. Sicher wird es nicht populär sein, eine solche Verkündigung hier anzubringen, aber es muss geschehen, damit auch ich und wir mit einem guten Gewissen Gott begegnen können und ihr, die ihr getauft werden möchtet, den Bund eines guten Gewissens mit Gott schließen könnt. Denn so führt es ja Petrus aus. Die Taufe bedeutete für ihn der Bund eines guten Gewissens mit Gott. Also, ein Verlassen des breiten Weges, der zum Verderben führt, mit allem, was an uns hing und was uns in die Vergnügungen auf dem breiten Wege ins Verderben gezogen hat, dass wir wirklich Halt machen, umkehren. Bekehrung bedeutet umkehren, nicht mehr in die alte Richtung weitergehen, sondern Stopp, umkehren und dann durch die schmale Pforte auf diesen schmalen Weg zu kommen, der zum Leben führt. Wer das mit Gott erlebt hat und sagen kann, jawohl, ich habe mich bekehrt. Ich habe den breiten Weg verlassen. Ich folge dem Herrn und bin bereit, den Bund eines guten Gewissens mit Gott durch die Taufe zu schließen, dann soll es geschehen. Gestern haben wir aus Jeremia 31 gelesen, dass Gott verheißen hatte, einen neuen Bund zu geben, zu schließen und seine Worte in unsere Herzen hineinzuschreiben. Gott hat auch verheißen, uns ein neues Herz zu geben, ein Herz aus Fleisch, nicht aus Stein. Die meisten Menschen haben ein steinernes Herz. Es dringt nichts hinein. Wenn aber das Wort ergeht, dann schafft Gott etwas Neues, so dass sie empfinden können und begreifen, dass der Herr es ist, der mit uns redet. Gemäß Römer Kapitel 6, Vers 3, werden wir durch die Taufe mit Christus begraben. Das Untertauchen ist nicht nur eine Handlung, sondern stellt symbolisch dar, dass der Mensch, der mit Christus, sich selbst und der Welt mit allen Ansprüchen gestorben ist, mit Christus gekreuzigt wurde, nun auch mit ihm begraben wird. Das Hineintauchen. Manchmal mögt ihr denken, ja, dann müssen die Leute länger im Wasser gehalten werden, wenn sie schon begraben werden sollen. Aber es kommt nicht auf die Länge unter dem Wasser an. Es kommt darauf an, was vorher mit uns geschehen ist, ehe wir im Wasser untergetaucht und mit Christus begraben werden. Haben wir das begriffen? Eine Beerdigung kann sehr schnell geschehen. Besonders dann, wenn eine Flut kommt. Wir haben es in den Tagen Noahs ja berichtet bekommen, oder aus den Tagen Noahs, jetzt aus Bangladesch. Eine Flut kann sehr schnell beerdigen. Seht, hier geht es darum, dass wir wirklich nicht uns selber betrügen oder andere täuschen, sondern aufrichtig und ehrlich vor das Angesicht Gottes treten und sagen: Herr, ich möchte nicht verloren gehen, ich möchte dein Eigentum werden. Ich möchte den breiten Weg verlassen. Ich will deinem Worte gehorsam sein. Alles, was aus deinem Worte gelehrt wird, das werde ich bereitwillig auf- und annehmen. Auch das ist notwendig. Denn der Herr sagte ja: Und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das ganze Wort Gottes muss gelehrt werden. Und wohl dem Menschen, der sich unter jedes Wort beugen kann. Besonders an die Schwestern gerichtet, dürfte vielleicht noch gesagt werden, dass wir ja tatsächlich in einer Entwicklung begriffen sind, die man Jahrtausende nicht kannte. Und wir denken da an Bruder Brenhim, der im Juni 1933 die Endzeit sah und die Entwicklung, alles, was so geschehen würde. Bis dahin hatten Frauen ihren Platz. Und wenn eine Schwester in Christo meint, dass der ihr von Gott zugewiesene Platz nicht der richtige ist, dann bitten wir darum, Gott um Gnade zu bitten, dass er Erkenntnis schenkt. Der von Gott zugewiesene Platz ist immer der richtige. Und wenn nun Gott dem Manne hätte etwas Besseres geben können als eine Frau, dann hätte er es ja getan. Das Beste, was Gott einem Manne geben konnte, ist ja eine Frau. Aber diese Frau soll ihm zur Seite stehen, soll ihm Gehilfin sein, soll um ihn sein. Nicht eine Fußmatte, nicht eine Sklavin, aber sie soll auch nicht über ihn herrschen. So schreibt es Paulus. Und darüber haben sich besonders protestantische Theologinnen hergemacht und besonders Paulus kritisiert und geschrieben, er war ein Frauenhasser. Nein, das war er nicht. Aber die Frau ist eben doch der schwächere Teil. Glaubt es mir, auch ihr teuren Schwestern, die Frau ist der schwächere Teil. Bitte seid nicht böse, wenn das hier gesagt wird. Gott sprach nicht zu Eva. Gott, der Herr, sprach zu Adam. Und zu wem sprach Satan, die Schlange? Zu Eva. Und was war's? Sie hörte, was der Feind verdrehte. Und schon war es passiert. Schon war es passiert. Und deshalb musste Christus kommen. Aber seht, er hat dann wieder eine Frau genommen. Ihr wisst, was ich meine, Maria. Um in diese Welt zu kommen. Um den Fall des Anfangs wieder gut zu machen. Deshalb sagte er, eine Jungfrau wird gute Hoffnung werden und einen Sohn gebären, dem sie den Namen Immanuel geben soll. Was war es? Der Fall kam durch eine Frau. Aber jetzt hat Gott wieder ein Mittel gefunden. Es war Eva. Und die Braut des Lammes ist ja ein Teil von ihm selber. Also hat alles seinen richtigen Platz. Wir leben allerdings, und das wollte ich sagen, in einer Zeit, wo die Frauen aufbegehrt haben, wo sie einfach meinten, dass Gleichberechtigung und so weiter da sein müsste. Ich glaube von Herzen daran, das habe ich eben schon gesagt, die Gleichberechtigung ist schon in der göttlichen Ordnung festgelegt worden. Und wohl die Menschen, die auch dazu Ja sagen kann, wohl all den Männern, die ihren Platz einnehmen können, wohl all den Frauen, die das Gleiche zu tun vermögen. Aber das will ich euch sagen. Bruder Brenim hat damals gesehen, im Jahre 33, dass die Frauen ihren von Gott gegebenen Platz verlieren werden, dass sie in den USA das Wahlrecht bekommen werden, dass die gesamte Entwicklung bis hin zur Politik und so weiter in ihre Hände gereichen wird. Und wir fragen uns heute, das tue ich jetzt mal als Oldtimer, ihr wisst ja alle, was das Wort bedeutet oder der Begriff, wenn es die göttliche Ordnung war, die die Welt über Jahrtausende in Ordnung gehalten hat, brauchen wir da eine neue Weltordnung? Brauchen wir da eine Gesellschaft, die sich vom Worte Gottes absetzt und ihm den Rücken kehrt? Oder brauchen wir eine Gesellschaft, wo Mann und Frau, wo Familie wieder den Platz findet, wo alles da ist, wo es hingehört? Und ihr lieben Schwestern, auch das gehört dazu, dass Frauen ihren von Gott gegebenen Platz finden. Und wenn das noch gestattet sein würde, dann schreibt Paulus ihnen damals, und wir glauben auch heute, dass den Frauen sogar langes Haar gegeben wurde, und zwar zu ihrer Ehre. Paulus schreibt, das lange Haar ist der Frau als Ehre zur Decke gegeben worden, dass während, wenn ein Mann langes Haar trägt, es eine Schande für ihn ist. Für uns gilt jedes Wort Gottes gleichermaßen. Und wie gesagt, wer sich nun zum Herrn bekehrt und nicht zu einer Gemeinde, sondern zum Herrn, der muss bereit sein, sich selber in allem zu sterben, um mit Christus leben zu können. Wenn das nicht geschieht, wird unser gläubiges Dasein ein miserables Dasein sein. Warum? Wir möchten Kinder Gottes sein, fügen uns aber doch nicht ganz. Und so leben wir hier und da, tragen den Mantel auf zwei Seiten, möchten auf zwei Hochzeiten zur gleichen Zeit tanzen. Und das alles geht nicht. Mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Wir müssen Gott unser ganzes Leben weihen und sagen, Herr, nun lebe nicht mehr ich, jetzt lebst du in mir, damit dein Wille durch mein Leben geschehen kann. Also ein Sterben mit Christus, ein Sterben sich selbst, das eigne ich, und wie wir so gern durch unser Leben gehen, dass das alles aufhört und wir tatsächlich ein neues Leben mit Christus beginnen können, nach dem Wort an die Korinther, 2. Korinther 5 von Vers 19 und dann weiter. Ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Wir wollen hier nicht alte Menschen über Neues und sogar über das neue Jerusalem belehren, in das sie dann doch nicht hineinkämen, wenn sie bleiben, wie sie sind. Wir wollen an dieser Stätte Menschen, die neu geboren wurden und eine lebendige Hoffnung in sich tragen, belehren über alles, was der Herr uns befohlen hat, damit wir dann, wenn der Tag Jesu Christi kommt, gemeinsam vom Glauben zum Schauen kommen werden. Stellt euch vor, welch ein herrlicher Tag das sein wird, wenn wir alle dabei sein dürfen und dem Herrn in der Luft begegnen und dann alle Zeit bei ihm sein. Das ist das Endziel der Verkündigung des Evangeliums. Nicht nur einen neuen Anstrich, ein wenig von außen verbessern. Niemand nimmt ein Stück neues Tuch und setzt ihn auf ein altes Gewand. Niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Der Herr sagte, die Schläuche würden zerreißen und der Wein wäre verloren. Nein, neues Leben gehört in neue Herzen, neue Menschen, und solche Menschen will Gott aus uns allen machen. Heute hier an dieser Stätte kann es geschehen, durch die Kraft des Blutes, durch das wir erlöst wurden, durch die Kraft des Wortes, das wir hören und glauben, und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich möchte mit euch allen zusammen die Herrlichkeit bei Gott verbringen. Und deshalb muss die Verkündigung so eng sein, so eng wie die enge Pforte ist und so schmal wie der schmale Weg ist. An jenem Tage werdet ihr mir sagen, geliebter Bruder, habe Dank, dass du das Wort so verkündigt hast, dass Gott uns gnädig sein und am Tage des Heils geholfen hat. Ihm, unserem Herrn und Erlöser, sei Preis und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen. Wir singen jetzt gemeinsam den Chorus. So wie ich bin, so muss es sein. Während wir die Häupter geneigt halten, unsere Augen schließen, im Gebet verharren, möchte ich fragen, ob einige hier sind, die durch die enge Pforte gehen und den schmalen Weg, der zum Leben führt, betreten möchten, ohne zurückzuschauen. Ihr wisst, wir haben das Beispiel an Lots Frau. Sie schaute zurück und sie wurde zur Salzsäule. Kein Zurückschauen in diese Welt, ein Vorwärtsgehen und ein Aufschauen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wenn nun der Herr, unser Erlöser, heute zu euch gesprochen, wenn ihr bereit seid, ihm euer Leben zu weihen, eine wirkliche Kehrtwende zu machen, eine biblische Bekehrung zu erleben, nicht wo Menschen nachhelfen müssen, sondern wo der Herr ein ganzes Werk tut. Wenn das euer Wunsch ist, wollen wir gern für euch beten. Wir wollen gemeinsam Gott bitten und wir wissen, er wird uns erhören. Bei der Verkündigung des Evangeliums ist es ja so, als wird ein Netz ausgeworfen, um Fische zu fangen. Und dann wird's an Land gezogen, denn das ist der Sinn des Fischens. Und der Herr sagte zu Petrus, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Er verließ seine irdischen Netze und begab sich in die Nachfolge des Herrn. Und Tausende wurden in der ersten Predigt gläubig und auch danach. Der Herr ist derselbe, es ist das gleiche Evangelium, dieselbe Botschaft. Der Herr ist unser Erlöser. Er will heute Gnade vor Recht ergehen lassen. Und wenn er uns verurteilt, dann nur, um uns gerecht zu sprechen und uns Gnade zu erweisen. Begnadigt werden können nur vorher Verurteilte. Und durch das Wort Gottes, durch das Gesetz und die Propheten werden wir in unseren Übertretungen von Gott aus verurteilt. Und dann hören wir den Freispruch, der uns gegeben wurde. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben und ist vom Tode in das Leben hinübergegangen und kommt nicht in das Gericht. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Nur durch diesen wahren, echten Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, können wir selig werden. Und dieser Glaube kommt aus der Predigt des Wortes, wie wir sie heute gehört haben, dass wir wissen, wer unser Herr und Erlöser ist. Während die Häupter geneigt sind und wir noch im Gebet verharren, möchte ich darum bitten, dass diejenigen, die ihre Entscheidung für den Herrn getroffen und sich taufen lassen möchten, doch jetzt ihre Hände erheben. Haben wir einige hier, die bereit wären, sich taufen zu lassen? Ich könnte mir vorstellen, dass nach solch einer Predigt niemand mehr bereit ist, dem Herrn zu folgen. Aber lieber eine solche Predigt jetzt, damit euch noch am Tage des Heils geholfen werde, als eine Predigt, die euch in dem Wege bestärkt, den ihr bis jetzt gegangen seid. Ich sehe, dort ist eine Hand.